Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Willkommen zu einem Bern einfach Spezial mit dem Professor Dr. Christoph Schaltegger. Er ist Direktor vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik am IWP an der Universität Luzern. Wir reden über die Armeefinanzierung, über die Steuern, die der Bundesrat aufhören will. Jetzt noch um 0,5 Prozentpunkt Mehrwertsteuer. Es gibt dann irgendwann einmal eine Volksabstimmung darüber. Er und sein Team haben ein bisschen die Geschichte von diesen Wehrsteuern angeschaut, seit eigentlich der Gründung von der Eidgenossenschaft, und haben herausgefunden, man hat immer neue Steuern beschlossen und man hat sie nie zurückgenommen in all diesen Jahren. Kannst du das ein bisschen erläutern, wie das angefangen hat?
Ja, danke für die Einladung, Dominik. Also, wir nennen das Politik der Addition, und das ist ein Muster, das sich eigentlich, wie du gesagt hast, seit der Bundesstaatsgründung durchgezogen hat. Es hat Krisen gegeben, die Kriegsbetreuung hat zugenommen, oder man hat natürlich die unmittelbare Einsichtigkeit, jetzt braucht man Finanzierung, ist da gewesen. Dann hat man Steuern eingeführt. Im Ersten Weltkrieg, kurz davor, ist das die Kriegssteuer gewesen. Man hat sie sogar so genannt. Man hat damals während dem Krieg, muss man sich vorstellen, 1915 das Volk befragt. Genau. 94% haben zugestimmt, dass man die Kriegssteuer würde einführen. Das ist nicht eine ganz normale Steuer gewesen, wie wir sie heute haben. Aber es ist für damalige Zeit eigentlich eine sehr umfassende Abgabe gewesen auf dem Erwerb, und man hat dann auch noch das Vermögen angezapft. Dann ist der Krieg gekommen. Man hat natürlich nicht alles können über die neuen Steuern finanzieren. Man hat auch noch damals grosse Anleihen aufgelegt. Man hat sogar in den USA Anleihen aufgelegt, damit man finanzieren kann. Und dann hat man natürlich über die SNB auch noch Teil über die Inflation, die dann nach dem Krieg relativ gross oder hoch geworden ist, finanziert. Nach dem Krieg ist eigentlich, das ist eben das Muster, ist ja eigentlich der Zweck von dieser Kriegssteuer weggefallen. Und dann hat es aber grosse Debatten gegeben. Damalige Finanzminister, sehr prägende Figur, Jean-Marie Musy, hat dann diskutiert mit den
konservativen
Freiburger. Hat eigentlich einen Ständestaat wollen und hat das mit den Verbänden diskutiert. Es ist mir nicht auf einen grünen Nenner gekommen. Und so hat man einfach provisorisch das Zeug beibehalten und nochmal aufgelegt und hat letztendlich auch unter dem Eindruck vom Landesstreik 1918 eigentlich anfangen, die ersten Schritte vom Sozialstaat auszubauen. Und das ist eben das Muster, oder? Man führt es ein für die Finanzierung von Verteidigungsanstrengungen. Und wenn nachher nicht der unmittelbare Zweck weggeht, dann geht es in den Sozialstaat. Und das Muster tut sich dann im Zweiten Weltkrieg eigentlich wiederholen, oder? Du hast dann 1939, Zweite Weltkrieg, wo anfängt. Die Schweiz hat ähnlich, ein bisschen besser vorbereitet finanziell als vor dem Ersten Weltkrieg, aber nicht wirklich parat gewesen. Und dann hat der Bundesrat im Vollmachtenregime die Wehrsteuer eingeführt, die ein bisschen umfassender war als die Kriegssteuer, ein Vorläufer für die heutige direkte Bundessteuer. Er hat noch weitere Steuern, eine ganze Litanei von Steuern eingeführt.
Eine Luxussteuer habe ich gelesen, eine Verrechnungssteuer, die es bis heute gibt, habe ich gelesen.
Genau, Stempelsteuern sind auch noch einmal gekommen. Die sind schon im Ersten Weltkrieg eingeführt worden. Vermögensabgaben.
Warenumsatzsteuer, die heute Mehrwertsteuer ist, oder?
Absolut. Also das ist ein umfassendes Finanzprogramm gewesen, das man eingeführt hat. Trotzdem hat es nie einen angelenkt. Die Verschuldung hat massiv zugenommen im Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist auch interessant, dann hat irgendwie der Bundesrat Freude daran gefunden an seinem Vollmachtenregime und hat gefunden, ja, also wir müssen nicht zwingendermaßen jetzt die Steuerkompetenzen abgeben. Und es hat dann doch einiges an Anstrengungen gebraucht, dass es 1958 dann endlich zu einer demokratisch legitimierten Steuerordnung gekommen ist. Und die Steuerordnung, interessant auch dort, oder, ist dann vor allem eingesetzt worden, um den Sozialstaat auszubauen bzw. beziehungsweise das, was man nach dem Ersten Weltkrieg eine verfassungsmäßige Grundlage der AHV bestimmt hat, dann in Datum zu setzen.
Es ist aber zweimal gescheitert, 1950 und 1953. Zwei sozialdemokratische Kassenwerte haben es nicht geschafft. Das, aber warum genau? Es ist, glaube ich, um Kantone gegangen, oder?
Ja, das sind unterschiedliche. Man hat auch eine Expertenkommission eingesetzt und da hat es natürlich unterschiedliche Ideen gehabt. Da hat es einige gehabt, die haben gefunden, es braucht jetzt quasi eine grosse Bundeskompetenz, die nicht auslaufend ist, die nicht
befristet ist.
Und ja. Das ist natürlich die Sozialdemokraten, oder, wo damals starken Willen hatten, dass man das verfestigt. Und dann hast du die Wirtschaft gehabt, die gefunden hat, ja, also eine direkte Bundessteuer, übrigens aus Welschland, oder sehr kritisch gegenüber Bundessteuern. Die haben den föderalen Charakter wollen bewahren im Sinne von einem Trennsystem, dass man gesagt hat, also direkte Steuern, das gehört den Kantonen. Da hat der Bund nichts verloren.
Das ist die alte Tradition, die aus dem 19. Jahrhundert kommt, oder?
Ganz genau.
Der Bund hat nur Zolleinnahmen gehabt und auch die nur nicht ganz, oder?
Ja, genau. Der hat, das ist natürlich von Anfang an gesehen, immer mit seinem Kantonsanteil hat er quasi sich Kompetenzen angeeignet, wo er dann einen Teil der Kantone davon gegeben hat, damit die ruhig
damit es durchkommt, genau.
Ja, und das ist natürlich der quasi der grosse Zwist immer gewesen, ja, wie wenn du so willst, wie stark zentralisieren wir die Steuerkompetenz jetzt und wie stark tun wir es quasi wieder auf den alten Status zurückkehren, nämlich der Bund finanziert sich über Zoll im Wesentlichen vielleicht auch ein bisschen über Warenumsatzsteuer. Die Diskussion ist letztlich eigentlich, wie du richtig sagst, erst in der dritten Volksabstimmung dann entschieden worden. Und wie so oft entschieden worden heisst in der Schweiz, man hat irgendwie das, was halt da war, gefunden. Das war damals als freisinniger Finanzminister Max Streuli. Von ja, dann führen wir es einfach weiter, wie es halt, wie es jetzt so ist. Haben sich ja alle daran gewöhnt. Also er hat im Prinzip das Vollmachtenregime einfach regularisiert.
Also in die Verfassung hineingeschrieben und so weiter. Darum ist es ja bis heute auch befristet, jeweils.
In den Übergangsbestimmungen, richtig,
ja. Oder? Also darum muss das Parlament immer wieder auch darüber diskutieren. Es ist in der Regel eine Formsache. Aber das ist noch so ein bisschen, da sieht man noch den letzten Teil von dieser Geschichte. Dann ist aber immer, eben wie du erwähnt hast, die Wehrausgaben sind zurückgegangen. Man hat die Schulden in der Regel abgebaut, aber man hat das Geld für den Ausbau vom Sozialstaat gebraucht, oder?
Ja, das ist natürlich dann sehr pointiert nach dem Zweiten Weltkrieg passiert. Der AHV natürlich als eine wichtige Wegmarke, wo man dann anfängt zu finanzieren. Am Anfang war das sehr zurückhaltend gewesen, aber dann in den 60er, 70er Jahren mit dem legendären Basler Bundesrat Judy, das Judy-Tempo ist das natürlich massiv ausgebaut worden, in einer Zeit, wo man sich es auch hätte leisten können, demografisch wie auch wirtschaftswachstumsmässig hat es einfach die Möglichkeit gegeben. Und dann hast du Arrondierungen vom Sozialstaat. Dann ist in den 60er Jahren die Ergänzungsleistungen gekommen. Dann hast du den ganzen Sozialstaat, der aufgebaut worden ist und wo eigentlich die Ausgaben, die mal in die Armee geflossen sind, in den Sozialstaat hineingegangen sind.
Aber es war viel Geld für die Armee herum, oder? Du beschreibst mit deinem Team, wie man sehr viel auch investiert hat in die Armee im Kalten Krieg. Also es war nicht so, dass man dann zugewartet hat, bis der Krieg wieder näher kommt, sondern man hat wirklich viel Geld ausgegeben für die Armee.
Ja, also das ist richtig. Man ist ja, wenn man in die historische Dokumente geht, hat man das Gefühl, erst im Zweiten Weltkrieg ist die Schweiz ein bisschen gestolpert, man war nicht wirklich vorbereitet und die Armee, ich meine, im Ersten Weltkrieg hat der Offiziersverein Geld gesammelt, damit er eine Luftwaffe aufbauen kann, oder auf privater Basis. Und man hat das Gefühl, ja, so ist das ein bisschen gewesen, man ist da reingestolpert und die finanzielle Vorbereitung war ungenügend gewesen. Das war anders gewesen noch im Zweiten Weltkrieg. Der Koreakrieg ist irgendwie für die Schweiz, man hat Angst gehabt, es könnte wieder zu einem Dritten Weltkrieg kommen. Und dann hat man doch die Armee also in einem Mass ausgebaut und auch die Wehrbereitschaft und die geistige Landesverteidigung quasi etabliert, wo ich würde sagen, in der Bundesstaats seit 1948 bis heute ist das wahrscheinlich einmalig gewesen. Mhm. Also die Bereitschaft, das Geld in eine Armee aufzubauen, wo der Name verdient ist, ist damals wahrscheinlich am grössten gewesen, mhm, von der ganzen Schweizer Geschichte mit dem Bundesstaat. Mhm.
Und dann ist der Kalte Krieg fertig. Ich habe mir eine Zahl notiert. 1990 ist der Anteil Verteidigung am Bundeshaushalt 19,1%.
Ja.
Dann passiert etwas. Man hat das Gefühl, der ewige Frieden bricht aus, oder
ja,
so. Auf alle Fälle, das sinkt dann im Jahr 2000 auf 10%, 10,6%, also fast halbiert. Das ist eine unglaubliche Entwicklung. Aber das Geld, das verschwindet auch wieder. Das geht wieder. Wohin?
Ja, in den Sozialstaat natürlich. Also deshalb, wir reden auch oft von der sogenannten sozialen Dominanz. Das bedeutet, das Budget wird eingeschnürt durch Dynamiken, die der Sozialstaat auslöst. Das heisst, es wird nicht eigentlich in einer Budgetdebatte bestimmt, wie viel wir für den Sozialstaat reservieren, mhm, sondern das sind Automatismen, gesetzliche Automatismen, die einfach dazu führen, dass ein Wirtschaftswachstum nicht einmal die Hälfte von dem hergibt, wo die Zuwachsraten vom Sozialstaat sind,
ja,
3,5%. Und du hast richtig gesagt, oder? Wir sind 1990 sind wir bei 20% gestartet. Dort ist
für den Sozialstaat?
Für den Sozialstaat. Mhm. Ja, und die Armee hat damals etwa Landesverteidigung einen ähnlichen Anteil,
genau,
gehabt. Und jetzt hat sich das natürlich komplett entkoppelt.
Mhm.
Es ist schon eine sehr eindrückliche, also wenn man die Grafik anschaut, ist eine eindrückliche Bewegung, wie man die Friedensdividenden im Sozialstaat verfrühstückt haben.
Und wir haben sie eben, wie du richtig gesagt hast, das ist an sich politisch in einem Gesetz drin, also man hat gar nichts können machen. Es war verrechtlicher gewesen, oder man hat das nicht beschlossen, nächstes Jahr geben wir mehr aus für den Sozialstaat, sondern, mhm, die Ansprüche sind einfach fest in den,
ja,
verschiedensten sozialstaatlichen Institutionen drin gewesen.
Ich meine, das sind eigentlich so die Sperrklinkeneffekte, die du im Budget produzierst, mhm, wenn du Sozialstaat oder andere Besitzstände gehst, etablieren, indem du sagst, wie die Valorisierung jedes Jahr soll aussehen. Also einen gesetzlichen Automatismus schaffst, mhm, wo sagt, das muss jedes Jahr der Löhne oder der Inflation oder was auch immer folgen. Und ja, ich meine, wenn man das bei zu vielen Bereichen macht, mhm, oder, man hat ja jetzt nicht nur den Sozialstaat, man fährt dann, andere haben dann auch gemerkt, dass das eigentlich nur eine einfache Geschichte ist, dann hat man auch Automatismen angefangen einbauen. Und wenn das natürlich im Budget mit zu vielen Positionen machst, dann wird die Budgetdebatte eigentlich nicht mehr Budgetdebatte über Ausgaben, sondern kannst eigentlich nur noch die Frage stellen, welche Steuern wollen wir erhöhen, um die Automatismen, mhm, die jetzt den Bedarf realisieren, kann adressieren.
Das ist das Problem von den gebundenen Kosten, oder? Wo zwei Drittel, ich glaube sogar ein bisschen mehr vom Bundesbudget mittlerweile ausmachen. Jetzt eben, kommt der Bundesrat und sagt, 0,5% Mehrwertsteuer brauchen wir. Das ist rund 1,5 Milliarden pro Jahr. Er verspricht hoch und heilig, das mal, dass das auf 12 Jahre befristet ist. Wenn man das 2028 einführen würde, ging das bis 2040. Er will dann einen Fonds öffnen, wo man das so reintut und dass es wirklich nur für die Verteidigung. Oder man ist sich offenbar in Bern bewusst, die Geschichte, die ihr jetzt hier aufgeschafft habt, und verspricht, dass es das mal anders ist.
Ja, also ich meine, eben die Politik der Addition wollen sie einfach fortführen. Also jetzt ist es wieder aufrüstig nach dem quasi Ende von der 90er-Jahr-Friedenszeit. Ob das klappen wird, werden wir sehen. Ich meine, entweder gibt es die Geschichte, dass man die Steuern einführt und dann am Schluss wird wahrscheinlich eben der Sozialstaat einen grossen Teil davon wieder alimentieren. Oder, das zeigen wir eben auch auf, es gibt so etwas wie einen Widerstand, das haben wir in den 70er Jahren gesehen. 70er Jahre, wir müssen uns erinnern, oder? Ölkrise, mhm, ist plötzlich das Wirtschaftswachstum zusammengefallen. Die Einnahmen sind nicht mehr so geflossen. Wir haben stagnierende Wirtschaft und inflationäres Umfeld gehabt. Eine ganz schwierige Kombination. Und der damalige Finanzminister Chevala hat dann auch versucht, einfach über Steuereinnahmen den Bundeshaushalt ins Lot zu bringen. Und das Schweizer Volk hat einfach dreimal die Einführung von der Mehrwertsteuer, wo viel Zusatzeinnahmen gebracht hat, abgelehnt. Und es ist eigentlich erst dann sein Nachfolger, Willy Richard, gewesen, wo auch mit einem Sparprogramm die notwendige Zustimmung für so ein Programm bekommen hat. Und ich meine, das ist letztlich, glaube ich, die Frage, sind wir jetzt in einer Zeit, wo die Politik sagt, ja, wir brauchen wieder Politik der Addition, oder sind wir in einer Zeit, wo die Leute kritisch sind und sagen, du, wir erinnern uns auch an die Zeit Chevala, bitte, wir haben eigentlich heute einen voll ausgebauten Sozialstaat, wir haben je nach Grössenordnung, wie du das zählst, 30-40% Staatsquote. Wir haben ein Budget beim Bund von 90 Milliarden. Genau. Ich meine, wenn in so einem Umfeld, das ist nicht wie vor dem Ersten Weltkrieg, wo die Staatsquote 2% war, wenn in so einem Umfeld wir anscheinend Mittel für die Kernaufgabe vom Staat, für die Landesverteidigung nicht mehr haben, dann glaube ich, können wir mit der Politik von Tradition nicht mehr weiterfahren. Wenn diese Debatte kommt, oder, dann gibt es vielleicht den Chevala 2, wo die Politik dann tatsächlich auch mal die soziale Dominanz muss adressieren und die Verteidigung sich nicht einfach außerhalb mit neuen Steuern kann finanzieren.
Das höre ich natürlich viel, oder? Eben bei einem Budget von 90 Milliarden muss es doch möglich sein, die 1,5 Milliarden, die man da mit einer Steuererhöhung reinholen würde, dass man die auch dort findet, oder? Ich meine, du bist in der Expertengruppe von Serge Gaillard gewesen. Ihr habt sehr viel mehr gefunden beim Entlastungsprogramm, als am Schluss das Parlament beschlossen hat. Was würdest du sagen? Findet man das Geld nicht auch dort?
Ja, also wir haben ja auch jetzt kürzlich einen Subventionsreport rausgegeben. Genau. Und haben aufgezeigt, die Hälfte vom Bundesbudget sind Subventionen. Darunter fällt natürlich auch ein grosser Teil Sozialstaat.
Aber nicht nur, oder?
Nicht nur. Ich meine, wenn man das anschaut, wer alles die Liste, ich hoffe, du hast es mal angeschaut, wenn man die Liste, du hast darüber berichtet.
Genau.
Richtig. Wenn du die Liste anschaust, dann glaube ich, musst du bei aller Nostalgie für Staatsausgaben muss also zur Kenntnis nehmen, dass die Schweiz nicht untergehen würde, wenn man von diesen Subventionen einfach würde sagen, 10% nehmen wir raus.
Mhm. Und dann kommt ja dazu, dass die Steuereinnahmen immer noch sprudeln, auch das ja. Jahr. Ich meine, sie gehen auch wegen der Zuwanderung, sie gehen auch wegen einzelnen Firmen. Das ist, kann man sagen, ist ein Risiko und so. Aber die Tatsache ist, dass jetzt gerade wieder, darum hätte der Bundesrat ja können auf 0,5% zurückgehen, weil man wirklich mehr Steuereinnahmen hat. Von dem her, das kommt ja noch dazu. Man könnte ein bisschen sparen, man könnte einen Teil von diesen zusätzlichen Einnahmen, die sowieso kommen, dafür verwenden, das würde an sich langen.
Schau, das ist eigentlich die Krux der Situation. Oder? Der Schweiz geht es so gut und sie hat Einnahmen, die deutlich höher sind jetzt wieder als Wirtschaftswachstum, dass quasi der Case of Urgency für die Politik nicht einsichtig ist. Sie findet ja, aber wir leben doch im Luxus, wir leben im Schlaraffenland. Zielkonflikt adressieren müssen nicht
keine Lust.
Wir tun einfach alles finanzieren und erzählen, ja, wir können nicht sparen. Und dann tut jede Interessengruppe tut sich dann in den Medien öffentlich zelebrieren, dass wenn man bei ihnen würde nur eine Zuwachsquote im Rahmen vom Wirtschaftswachstum zulassen, dann würde die Schweiz untergehen. Und ich meine, es ist eigentlich eine Luxusdiskussion. Es wäre vielleicht viel einfacher, wenn die Situation, der Handlungsdruck manifester wäre, wenn man würde sehen, du, also jetzt sind, glaube ich, die guten Zeiten durch, wir sollten Prioritäten setzen. Das eben quasi der Handlungsdruck ist gar nicht so offensichtlich, weil eigentlich die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern Einnahmenspielräume hat, die sensationell sind. Mhm. Aber natürlich, wir beide schauen auf das und sagen, ja, aber wenn du schon so sensationelle Einnahmenspielräume hast, kann doch nicht sein, dass du nicht einmal mit denen
mitkommst. Genau. Das ist, also ich meine, am Schluss muss der Bundesrat sagen, ja, wir haben ja gesehen beim Entlastungsprogramm, das Parlament ist nicht willens. Ich höre, dass das ist der Grund, dass man jetzt mit dem in die Debatte geht. Gut, aber am Schluss droht einfach eine Ablehnung.
Das ist aber ehrlich gesagt ein naives Verständnis vom, vom, Funktionieren von einem Parlament.
Ich meine,
also mir hat es jetzt gedacht, zu erwarten, dass das Parlament sagt, könnte es denn noch ein bisschen mehr beim Sparen sein? Das ist doch nicht normal. Ich meine, das Parlament wird von Interessengruppen unterstützt und gewählt. Und die Interessengruppen wollen eine Gegenleistung. Die Gegenleistung ist nicht einfach nur nette Worte, sondern sie wollen die Gegenleistung in Form von Subventionen oder Regulierungen. Oder gerade beides. Mhm. Und das heisst, es ist doch klar, dass wenn man sparen will, dass die aufjaulen. Das muss man einfach aushalten. Und,
als Bundesrat oder muss man das aushalten? Als Gremium?
Ja,
und das und müsste eigentlich mit mehr rein, ja? Und man müsste mit einem höheren Sparbetrag rein, damit am Schluss etwas rausschaut.
Ja, gut, das ist dann Polit-Taktik. Das ist, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, wie man das am gescheitsten macht. Aber ich meine, man muss natürlich schon einen dezidierten Willen zeigen, dass man sagt, look, ist uns alles klar, Interessengruppen, das ist ihre Daseinsberechtigung und insbesondere die Geschäftsstelle finanziert sich über nette Zuwendungen. Die, wenn sie sich jetzt nicht äußern, dann sollen sie sich sonst äußern. Aber man muss da einfach resistent gegenüber solchen Wünschen sein und eine gewisse Robustheit aufweisen und sagen, ja, es ist gut, aber ihr geht auch nicht unter, wenn ihr jetzt mal ein paar Jahre kleinere Brötchen backt. Mhm.
Ich höre oder im Ständerat überlegt man sich wirklich in die Vorlage der Steuererhöhung wenigstens irgendetwas sparen auch noch reinzubringen. Oder? Also das ist ein Test für mich auch, es wird sehr interessant, was die herausfinden. Weil am Schluss, glaube ich, die Abstimmung die wird nicht ganz einfach. Wenn nur eine Steuererhöhung uns vorgelegt wird und wir müssen darüber abstimmen, das könnte auch schwierig werden, so wie es in den 70er Jahren schwierig war, so wie es in den 50er Jahren schwierig war. Es muss wie eine Art Kombination sein, damit Herr und Frau Schweizer das vielleicht als fair oder als gerechtfertigt erachten.
Ja, natürlich, der Reflex ist dann so, dass man sagt, ja, okay, wir sparen. Und sparen ist dann oft auch irgendwelche Steuerschlupflöcher stopfen. Und dann hast du am Schluss dann
mehr Einnahmen.
Überall mehr Einnahmen. Und ich bin dann gespannt, wo man tatsächlich einmal Prioritäten setzen, sprich, wo will man abbauen. Ich glaube, man darf sich hier nicht zu schnell einlullen lassen von einer Rhetorik von Bundesbern, die sagt, ja, wir tun jetzt hier mal ein paar Schlupflöcher hier und dort. Man müsste wirklich im Budget anfangen, Prioritäten setzen, also sprich auch gewisse Ausgabenpositionen in Frage stellen. Mhm. Und gerade bei den Subventionen, glaube ich, da müsste man schon den Mut haben zu sagen, okay, also nächstes Jahr gibt es für die keine Zuwächse. Oder wir reden ja nicht vom Wegnehmen, sondern einfach keine Zuwächse.
Mhm. Das heisst, es gibt noch die Idee, weißt, zum Beispiel Staatsbeteiligungen zu verkaufen, Swisscom zu verkaufen. Das ist nicht sparen, sondern das ist letztlich einfach Anteil verkaufen, Geld einnehmen.
Ja, wobei ich bin also da nicht so kritisch. Also ich finde, das ist eine wichtige Diskussion, weil der Bund, Kantone, noch mehr Gemeinden auch, haben natürlich wahnsinnig viel Honigtöpfe auf ihrer Bilanz. Mhm. Und in der Budgetdebatte schaut man die Bilanz nie an. Man hat eigentlich immer eine Diskussion um Bilanzverlängerungen, aber ein solide Haushalt führt man auch, indem man einmal anschaut, was habe ich eigentlich für Vermögenspositionen auf der Bilanz und sind die noch betriebsnotwendig? Mhm. Und aus meiner Sicht, also darf man wirklich die Frage stellen, ob der Swisscom-Anteil, wo ja, eben, man ist jetzt da gross in Italien, hat man sich ausbreitet, was genau der Schweizer Steuerzahler von dieser Beteiligung hat und ob es nicht sinnvoller wäre, man würde im Sinne von einem Aktivtausch die Beteiligung mindestens zu einem Teil abstoßen und dafür Rüstungsgüter in die Bilanz einbuchen. Ich glaube, also eine sorgfältige Finanzpolitik, eine solide Bewirtschaftung von den Assets, von den Vermögenswert gehört einfach dazu. Man kann nicht immer nur die Bilanz verlängern. Und deshalb finde ich das schon richtig, dass man dort mal genau anschaut, was man auf der Bilanz hat. Und also bei der Swisscom oder man muss sich einfach auch bewusst sein, der Staat sollte eigentlich über die Regulierung die Märkte ja, sollte Rahmenbedingungen für die Märkte setzen. Er muss nicht auch noch Player sein, indem er die grossen Marktteilnehmer sogar noch besitzt. Das ist sogar eigentlich ein Unding, wenn ein Regulator und nachher gleichzeitig noch Besitzer von dem ist, was er regulieren will.
Es hat einfach historische Gründe, natürlich, oder? Und dann hat man es bis jetzt, man hat es bis jetzt nie diskutiert, aber an sich ist Swisscom funktioniert. Sie braucht das nicht irgendwie als Absicherung.
Ja, und, aber historisch hat sie auch nicht die grossen Beteiligungen in Italien gehabt, oder?
Genau,
die,
genau.
Die Beteiligungen, die sie gehabt hat, sind meistens ein Millionengrab geworden. Mhm. Also, ich glaube, oder Privatwirtschaft ist Privatwirtschaft, die hat Ups und Downs, das ist okay, aber der Staat sollte mit Steuergeldern nicht in diesem Bereich sich tummeln.
Irgendwann gibt es dann eine Abstimmung über die Angelegenheit, über die 0,5%. Ist das nicht auch ein Gebot von der Fairness, wenn der Bundesrat oder die Politiker mit etwas an die Turnen gehen, das vielleicht ein bisschen ausgewogen ist und wo damit es auch durchkommt am Schluss, die 0,5%, wo eben ein bisschen Sparen drin wäre?
Ja, absolut. Ich glaube, das wird eine ganz schwierige Abstimmung. Es wird nicht nur eine Abstimmung sein über die Finanzierung, sondern ganz allgemein, wie der Schweizer zu seiner Landesverteidigung steht. Und ich glaube, da ist auch vom Wehrwillen, vom Mindset in der Schweiz noch einiges an Nachholbedarf zu leisten, dass quasi die Unterstützung von einer von einer Aufrüstung und auch von einem grossen Beitrag von jedem Einzelnen für die Landesverteidigung wirklich da ist. Ich spüre das im Moment noch nicht so. Und ich glaube, wenn ich das nicht spüre, dann sind die Leute auch nicht zwingendermaßen so wahnsinnig happy, wenn sie nicht mehr finanzieren, beziehungsweise wenn man es dann koppelt mit mehr Finanzierung und Abbau, dann tut man auch ein bisschen Gegnerschaft kumulieren. Mhm. Aber natürlich, glaube ich, ist es einfacher, wenn man eine ausgewogenere, eben das ist Chevala Beispiel, ja. Wenn man eine ausgewogenere Finanzierung bringen will, die auch Ausgabenkürzungen drin hat, anstatt dass man einfach nur Mehreinnahmen hat, weil das eben in den 70er Jahren ist grandios gescheitert und es ist eigentlich der Richard dann gewesen, der das gekoppelt hat, Sparen und Steuererhöhungen und dann ist er erfolgreich gewesen. Mhm. Vielleicht tut sich das wiederholen. Aber ich glaube, da ist noch einiges an Arbeit zu leisten. Und vor allem auch an einem Stolz von der Bevölkerung für ihre Armee. Mhm. Oder? Ich glaube, man darf nicht vergessen, wenn man die Diskussion, die Schweizer Armee sich am Verlottern, so weiterführt, dann führt es nicht zwingendermaßen zu mehr Bereitschaft, sie finanzieren, sondern dann haben die Leute ja das Gefühl, also in einem Lotterverein will ich nicht auch noch mehr Geld geben. Mhm. Also man muss, glaube ich, schon auch quasi den Stolz auf die Armee, auf das, was sie kann, auf die Leistungsbereitschaft, auf den Leistungswillen von dieser Armee muss man mehr bauen, dann kommt auch die Finanzierung dazu.
Also wer eine gute Sicherheitspolitik will, muss an verschiedenen Fronten etwas noch machen. Wir sind gespannt, was jetzt das Parlament macht. Das Parlament hat im Moment den Ball und dann ist interessant, was ihr darüber denkt. Danke vielmals, Christoph Schaltegger, für das Bern einfach Spezial. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Dünnt ein Spendalo oder ein Abo, würde uns freuen. Danke vielmals, wir hören uns wieder bei nächster Gelegenheit. Auf Wiedersehen.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.audizwiss.ch